Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Das Kulturmagazin.
Wenn das Grauen zweimal klingelt, der Kinothriller Searching soll auf ganz und gar ungewöhnliche Weise an die Nieren gehen. Die Geschichte, wie ein Vater verzweifelt nach seiner vermissten Tochter sucht, wird nur über seinen Computerbildschirm erzählt. Screen Movie nennt der Produzent dieses Verfahren und will damit sogar mal eben im Vorbeigehen ein völlig neues Genre begründet haben. Das ist gleich unser erstes Thema heute im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer. Searching, so heißt der erstmal recht unspektakulär. Titel eines Thrillers, über den die Zeitung Die Welt zum Beispiel behauptet, dieser Film wird das Kino für immer verändern. Das Besondere, die Handlung wird nur über Bande gezeigt. Und zwar über einen PC-Monitor mit Chats, FaceTime-Videos, Instagram und Suchmaschinen. Der Journalist, Filmkritiker und Medienwissenschaftler Tilman Baumgärtel hat Searching gesehen. Ich grüße Sie, Herr Baumgärtel.
Guten Tag.
Es handelt sich um einen Thriller, also eine Geschichte, die einen wirklich verstören und aufwühlen will. Und das, obwohl sie auf den ersten Blick wirklich nur digital, also vollkommen unsinnig, könnte man sagen, maximal weit entfernt stattfindet. Warum funktioniert das offenbar trotzdem?
Ja, also der Film nimmt als Drehort sozusagen den Desktop, an dem wir halt alle mehr oder weniger mittlerweile gefesselt sind, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder in der Freizeit, beim Anbahnen von Liebesbeziehungen oder bei Verabredungen. Ganz viel findet heute halt auf genau diesem Monitor statt und wir sind offenbar mittlerweile so sozialisiert, dass wir das akzeptieren, dass das eben auch der Handlungsort für einen Spielfilm sein kann. Zumindest ist das Kalkül der Produzenten dieses Films.
Also die Geschichte ist die, ein Vater sucht nach seiner verschwundenen Tochter.
Sprich drauf oder schreib mir eine Nachricht.
Hey mein Schatz, ich wollte mich nur kurz melden, denn du bist ja offensichtlich schon zur Schule. Hey Margot, ich schon wieder. Wieso liegt dein Laptop zu Hause rum? Ich kann Margot heute schon länger nicht erreichen.
Wie jetzt? Sie können Margot nicht finden?
Wir haben nur bis 9 Uhr gelernt.
Sie sagt, es würde viel länger dauern.
Sie ist um 9 hier raus, ganz sicher.
Im Vorfeld ist offenbar die Mutter des Mädchens verstorben. Und wie genau muss man sich das vorstellen? Starren wir da jetzt buchstäblich 90 Minuten lang auf einen Desktop oder wie?
Mehr oder weniger schon, außer dass im Gegensatz zu vorangegangenen Filmen, die es durchaus schon gegeben hat, also der allererste Film ist es nicht, der so funktioniert, aber hier fokussiert die Kamera schon ein bisschen. Also es gibt Nahaufnahmen von Bildschirmen, Details. Es gibt immer wieder dieses Chatprogramm FaceTime, wo man dann groß den Gesprächspartner sieht und klein unten unseren Protagonisten in so einem eigenen Fenster. Da wird dann drauf gezoomt zum Teil und wie gesagt Details rausvergrößert, um den Zuschauer auch ein bisschen zu lenken, wie das ja gute Kameraarbeit generell tun soll. Aber im Großen und Ganzen spielt sich der Film auf einem Computer-Desktop ab.
Jetzt ist ja nicht ganz unerheblich für eine Geschichte das Verrinnen der Zeit. Wie will man denn das mit diesen doch sehr limitierten Möglichkeiten darstellen?
Ja, also das ist da eigentlich sehr interessant gelöst. Es hat, wie gesagt, schon ähnliche vorangegangene Filme gegeben, unter anderem auch von demselben Produzenten Timur Bekmambetov. Der hat vor 2, 3 Jahren schon einen Horrorfilm gemacht, Unfriended hieß der, und der spielt wirklich ungeschnitten 90 Minuten lang auf einem Desktop. Da wird auch nicht irgendwie mit der Kamera gearbeitet. Da sieht man wirklich, was einer der Protagonisten auf seinem Computermonitor sieht. Hier nimmt sich der Regisseur größere Freiheiten und gleich am Anfang gibt es mal so eine Montage, die so das Leben dieser jungen Frau, die dann verschwindet, eben einzig und allein durch Computerbenutzvorgänge darstellt. Also die Mutter erkrankt halt an Krebs, dann wird per Google nach Krebstherapien gesucht, dann sieht man YouTube-Videos, wie sie sehr intensiv Sport macht, um den Krebs loszuwerden, und dann sieht man, wie im Kalender der Termin Mama aus dem Krankenhaus abholen immer wieder im Kalender verschoben wird und dann irgendwann in den Papierkorb gezogen wird, weil man Mama nicht mehr aus dem Krankenhaus abholen kann, weil sie halt verstorben ist, und das geht einem wirklich an die Nieren. Also wirklich auch eine Methode, auf die Tränendrüse zu drücken, eigentlich nur so eine Mausbewegung, aber wie gesagt, weil wir selbst halt so mit dem Computer schon sozialisiert sind inzwischen, kann uns das auch emotional erreichen.
Das heißt, eigentlich erzählt dieser Erzählstil auch uns eine ganze Menge darüber, wie wir inzwischen leben und ticken.
Ja, Also das wird auch sehr interessant sein, wie das Publikum das annimmt. Der Film startet, glaube ich, gleichzeitig in den USA und in Deutschland. Aber es gibt überhaupt keine Erfahrung damit, wie erfolgreich der Film wird. Das werden wir jetzt sehen, wie weit das Publikum das zu akzeptieren bereit ist, dass man halt so, wie man im Privatleben oder wie man bei der Arbeit vor allen Dingen hat, die ganze Zeit auf Monitore starrt und klickt und Daten hin und her schiebt, dass man das halt auch im Kino auf so einer riesen Leinwand nochmal sich angucken möchte.
Ich habe das eingangs schon gesagt, der Film wird ja gefeiert, als würde er ein völlig neues Genre begründen. Das sagt auch der Produzent selbst. Er spricht da wirklich von diesem Genre Screen Movie, das jetzt also ein völlig neues Kapitel der Filmgeschichte öffnen würde. Gehen Sie da mit?
Nein, es hat schon eine Reihe von kürzeren Experimentalfilmen gegeben. Bei YouTube gab es mal so einen viralen Hit, Noah hieß der, da hat man auch einen Jungen gesehen, der auf Facebook chattet. Es hat 2005, glaube ich, eine Webserie gegeben, The Scene, da ging es um Filmpiraterie im Internet, die war auch komplett, fand die auf dem Computermonitor statt. Also er hatte das nicht erfunden, aber er entwickelt das systematisch weiter und das muss man ihm irgendwie auch anrechnen, weil er damit halt ein vollkommen neues Motivfeld aufgemacht hat, einerseits fürs Kino und andererseits eben auch nach einer Lösung sucht für ein Problem, das das Kino ja schon länger hat, dass immer mehr körperliche Vorgänge, immer mehr Vorgänge, die halt eigentlich in der wirklichen Welt mal stattgefunden haben und dadurch abfilmbar waren, halt sich in den Computer verlagert haben. Sei es, wie gesagt, das Anknüpfen von Liebesbeziehungen, sei es Verbrechen, Diebstahl, ganz viel, was früher halt im physischen Raum passiert ist, ist halt mittlerweile ein Online-Phänomen, ein Computerphänomen.
Searching heißt dieser Film von Anish Chaganti, der zwar offenbar keine ganz neue Erzähltradition im Kino begründet, sie aber doch maßgeblich weiterentwickelt. Davon wenigstens hat uns der Filmkritiker, Autor und Medienwissenschaftler Tilman Baumgärtel überzeugt. Vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss.
Das gleich vorab. Wer von der neuen Serie-Staffel wieder einen True-Crime-Krimi und einen Mordfall erwartet, der wird enttäuscht sein. Der Podcast, der den True-Crime-Hype überhaupt erst in das Medium gebracht hat, verabschiedet sich vom Genre. Und das nicht ohne Grund.
What does this case tell us about the criminal justice system? Fair question. And to answer, I'd usually say, because the answer is that cases like that one, they are not what's filling America's courtrooms every day.
Die Serie-Journalistin Sarah Koenig will dieses Mal eben nicht einen spektakulären Einzelfall dokumentieren. Stattdessen will sie das Justizsystem der USA beleuchten. Der Teenager-Mord in Baltimore aus der ersten Staffel war zwar ein Publikumsliebling, aber er war zu außergewöhnlich, zu untypisch, um das Justizsystem realistisch zu dokumentieren. Die neue Staffel gibt das offen zu, Selbstkritik, aber irgendwie auch Kritik am boomenden True-Crime-Markt bei den Podcasts. Die neue dritte Staffel wirkt damit seriöser, ambitionierter und vor allem politischer. Kritische Justizdokumentation statt aufregendem True-Crime-Spektakel.
The Justice Center in Cleveland, Ohio takes up a whole city block downtown. It's a cluster of concrete towers built in the 1970s. I could hedge here, but I'm just gonna say it. The buildings are hideous. But practical.
Ein Jahr lang hat das Serial-Team im Justizzentrum von Cleveland verbracht, heißt es in der ersten Episode. Lokalmedien in Cleveland meldeten sogar schon vor 2 Jahren, dass Sarah Koenig in Gerichtssälen zu sehen war. Die ersten Episoden begleiten zwar einzelne Fälle und Personen, behalten aber immer das System als Ganzes im Blick. Was auch zeigt, dass Podcasts eben auch als Medium für aufwendigen Journalismus taugen, zumindest in den USA. Die neue Staffel streift gleich in der ersten Folge den Rassismus im Justizsystem.
This place is primarily black and white. The majority of the courthouse staff is black. Clerks are mostly black. Most of their managers are white. In the sheriff's department, most of the security guards are black. Most of the deputies are white. Most of the attorneys are white. Almost all the county judges are white and their bailiffs are white.
Sarah Koenig reflektiert stellenweise auch ihre eigene Rolle als weiße, privilegierte Frau in einem Justizsystem, das Weiße ohnehin bevorteilt. Ein Punkt, der vielen Kritikern in der ersten Staffel zu kurz kam.
The white people in the elevator give each other looks. I don't want to reciprocate their looks. Instead, I decide it's my duty to break the tension by saying the lamest thing I possibly can. To be clear, that wasn't my plan. It's just what came naturally to me, apparently.
Serial ist wieder zurückhaltend, aber gekonnt produziert. Der Podcast lebt einmal mehr von der Reporterpersönlichkeit Sarah Koenig, ihrem trockenen, oft selbstironischen Humor. Sie wirkt noch lockerer vor dem Mikrofon und ihre Texte streckenweise fast schon literarisch.
I like to think that we can all stand so close to one another, with our sensible heels and Timberland boots and American flag lapel pins and fake eyelashes and Axe cologne and orthopedic inserts and teardrop tattoos and to-go coffees. And when the elevator doors open up, spilling us out onto our floor, the fact that no one is bloodied or even in tears, it's a small, pleasing reminder that we're all in this together.
Die dritte Staffel verzichtet wie bisher auf unnötiges Audiospektakel drumherum. Sie stellt die Erzählung in den Vordergrund und die Porträts der Protagonisten, begleitet von Reportageelementen und gut gesetzter Musik. Fast schon unspektakulär, aber die eingefangenen Momente, die Zitate, die Atmosphäre, all das ist bei Serial immer noch konkurrenzlos gut.
Next time on Serial.
Die dritte Staffel wird True Crime Fans höchstwahrscheinlich enttäuschen. Und Serial wird 2018 kein internationales Pop-Phänomen werden, wie mit der ersten Staffel. Aber Serial bleibt auch in der dritten Staffel der Maßstab für handwerklich gut erzählte Doku-Podcasts.
Luke Pearson gilt als Senkrechtstarter der britischen Comic-Szene. Er hat Cover gezeichnet für den New Yorker und das Magazin der Süddeutschen. Und er hat Hilda erfunden. Das Mädchen ist eine Mischung aus Astrid Lindgrens Michel und vielleicht Pippi Langstrumpf. Pearsons Geschichten, in denen die abenteuerlustige Hilda in skandinavisch anmutenden Landschaften auf Gnome, Trolle und andere Wesen trifft, gewannen schon mehrere Comicpreise. Und nun hat Netflix daraus eine Zeichentrickserie gemacht. Martin Hahn hat den Autor in seinem Atelier besucht.
I'm Hilda. I just moved here. Want to be friends?
Hilda hat blaue Haare, ist mutig, neugierig und schlagfertig. Ihr Erfinder hingegen ist ein sanfter 31-Jähriger, der sich Zeit nimmt beim Antworten. Immer wieder wendet Luke Pearson den Kopf vom Mikrofon ab, schaut in den Raum, denkt nach.
Ich bin nicht der Typ, der persönlich irgendwo auftaucht. Ich existiere eher wie ein Geist, online. Und das kann ich von überall machen.
Eine erfolgreiche Comicreihe, Preise, eine Netflix-Serie. Nach Comic-Maßstäben ist Pearson sehr erfolgreich. Erfolgreiche Menschen leben in Großbritannien, meistens in London. Pearson nicht, er lebt in Nottingham.
Ein Grund ist das Geld. London ist teuer, aber ich habe auch kein Verlangen danach, dort zu leben. Theoretisch gäbe es da vielleicht mehr Möglichkeiten, aber die würde ich wahrscheinlich gar nicht nutzen. Mein Leben hier in Nottingham ist angenehmer und ich mag Nottingham. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen. Ich fühle mich in Mittelengland zu Hause.
Wenn Luke Pearson aus dem Fenster seines Ateliers schaut, sind da entsprechend keine magischen Landschaften, keine Fjorde, keine Holzhäuser. Dann ist da Nottingham. Inspiration für seine Hilda-Reihe mit nordischem Flair fand er nicht hier, sondern als Jugendlicher in den Ferien mit seinen Eltern.
Ich war als Teenager mit meiner Familie in Norwegen unterwegs. Dort fing alles an. Ich zeichnete viel, schrieb Sachen auf und ließ meiner Fantasie freien Lauf. Vieles blieb hängen und landete Jahre später in meinen Comics. Aus irgendwelchen Gründen fühle ich mich schon immer zu diesen Landschaften hingezogen. Dabei habe ich gar keine echte Verbindung dorthin. Ich habe mich, je weiter die Serie fortschritt, deswegen etwas schuldig gefühlt.
5 Bücher umfasst die Comicreihe mittlerweile. In sanften Farben und mit viel Witz erzählen sie von Hildas Abenteuern. Seit ein Riese ihr Haus auf dem Land zertreten hat, leben Hilda und ihre Mutter in Trollberg, einer Stadt in einem namenlosen nordischen Land. Hinter jeder Ecke lauern hier Hausgeister, Kobolde oder Donnervögel.
Als ich die Idee für Hilda hatte, las ich viele skandinavische Sagen und wusste, dass ich etwas damit machen wollte. Es sollten Trolle und Elfen in meinen Geschichten vorkommen.
Dass Pearson keine epischen Fantasy-Schlachten daraus machte, sondern leisere, ungewöhnliche Geschichten über ein freches Mädchen und die Macht der Fantasie, brachte ihm nicht nur Comicpreise ein. Auch die Filmindustrie wurde auf den Stoff aufmerksam.
Wow, this is amazing.
In Zusammenarbeit mit Netflix und einer Animationsfirma hat Pearson in den vergangenen Jahren eine Zeichentrickserie für das Streaming-Portal produziert.
Einige Geschichten mussten auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden. Die Show hat mehr Charaktere und einige Figuren mussten früher eingeführt werden als in den Büchern.
Pearson begleitete jeden Schritt der Produktion. Er stellte sicher, dass die Dialoge stimmten, dass Hilda Hilda blieb.
Es war weniger, dass ich das Gefühl hatte, dass Hilda mir gehört. Ich glaube eher, ich kenne sie am besten. Ich war nicht für die finalen Entwürfe zuständig, habe aber ständig Vorschläge gemacht und über die Zeichnungen der anderen Designer drüber gemalt. Für die war das wahrscheinlich etwas nervend. Aber vor allem bei Hilda wollte ich, dass alles stimmt.
Trotz des Hin und Hers hat Pearson die Arbeit im Team genossen, selbst und vor allem die Meinungsverschiedenheiten.
Es ist schön, auch mal etwas um die Ohren gehauen zu bekommen. Bei meinen Comics konnte ich meist machen, was ich wollte. Ich saß dann alleine, zeichnete und dachte die ganze Zeit, es ist fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Und bei der Abnahme hieß es dann immer nur, wunderbar, danke. Und das war's. Da gab es kaum Austausch.
An der Wand über Pearsons Zeichentisch hängen Seitenentwürfe für das nächste Hilda-Buch. Eigentlich sollte Hilda and the Mountain King schon längst fertig sein, aber Pearson ist vor kurzem Vater geworden. Neben der Netflix-Serie ist deswegen nicht viel passiert.
Vater zu sein, wirkt sich durchaus auf meine Arbeit aus. Ein Trollbaby in der neuen Geschichte ist meiner Tochter nachempfunden. Das Baby verursacht Chaos im ganzen Haus und ist super neugierig. Genauso ist meine Tochter auch gerade.
Wenn aus seinem Kind in den nächsten Jahren eine Hilda wird, hat Pearson nicht nur als Künstler, sondern auch als Vater alles richtig gemacht.
Martin Hahn über den Schaffer der Comicfigur Hilda. Im Zweifel für den Zweifel, so heißt eins meiner persönlichen Lieblingslieder der Band Tokotronic. Und den schönen Titel hat sich jetzt eine Ausstellung geborgt, und zwar im NRW-Forum Düsseldorf. Weltverschwörung im Zweifel für den Zweifel. Diese Ausstellung befragt mit den Mitteln der Kunst die Macht von Verschwörungstheorien. Sie zeigt, wie leicht das geht. Mit Installationen, Fotomontagen, Skulpturen und digitalen Architekturen. Michael Köhler hat in Düsseldorf falsche Sterne und echte Bananen gesehen. Und er hat mit den Machern gesprochen.
Also es ist eine Ausstellung über Verschwörungstheorien mit bildender Kunst.
Kurator Florian Waldvogel sagt, was er im NRW-Forum wollte. Anschaulich macht das Juliane Herrmann etwa. Sie hat in einer Fotoserie die Versammlungsräume von Logen dokumentiert. Sie hat Freimaurer in Deutschland, den Niederlanden, Brasilien, England und Israel fotografiert. Und sie zeigt deren Requisiten, Kleidung, rituelle Gegenstände und porträtiert die Geheimnisträger. Ihre Fotoserie heißt Man Among Men, unter Männern. Denn es gibt etwa weltweit 6 Millionen Freimaurer.
Diese Verschwörungstheorie hält sich hartnäckig, dass die Freimaurer die Welt regieren. Ja, deswegen von uns diese kleine Anspielung auch auf der Einladungskarte mit dem Dollarschein, weil der muss auch immer herhalten für die große Weltverschwörung.
An einer Wand sind raumfüllend die Ereignisse und Planungen der NSU-Morde sowie die Verwicklung mit dem Bundesnachrichtendienst dokumentiert. Das sieht aus wie eine kriminaltechnische Untersuchung. Kunst gewissermaßen als kriminalistische Hilfswissenschaft.
Es ging weniger um Künstler ausstellen, sondern Arbeiten zu finden, die das Problem skizzieren. Und deswegen gibt es Forensic Architecture, Künstlergruppe, wo ein Großteil weiblicher Künstler beteiligt sind, die ein aktuelles Thema, also den Anschlag der NSU in Kassel, thematisiert.
Olaf Metzel hingegen hat türkische Tageszeitungen mit den Berichten über die NSU-Mordserie zusammengeknüllt. Diese dann vergrößert und aus Blech gestanzt und wie eine Metall- und Wortexplosion an die Wand gehängt. Die Ausstellung zeigt auch, wie der berühmte Kniefall von Willy Brandt 1970 vor dem Warschauer Mahnmal zum Gedenken an den jüdischen Ghettoaufstand aus Fotos wegretuschiert werden kann. Manipulierte Bilder manipulieren eben ganze Geschichte.
Der Witz daran ist, dass er eigentlich das Subjekt rausretuschiert hat.
Geschichtsrevisionisten, die immer schon die jüdisch-amerikanische Weltverschwörung vermuteten, die haben dann freie Bahn. Die Fotos bewirken etwas, sie synchronisieren, sie erzeugen Gefolgschaft und bedienen Vorurteile.
Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die entscheidende Frage, wem nützt das?
Kurator Florian Waldvogel ist überzeugt, es gibt keine positiven Verschwörungen. Ein UFO oder ein falscher Himmelskörper, die sind schnell gebastelt. Über dem NRW-Forum strahlt für die Dauer der Ausstellung abends am Himmel ein neuer Stern. Er ist nur im Dunkeln und von Ferne gut zu sehen. So funktionieren eben Verschwörungen. Es sind falsche Orientierungen, aus der Luft gegriffen.
Es ist eine Arbeit von Julius von Bismarck, die zum ersten Mal steigt und es ist ein falscher Stern. Also es wird über dem NRW-Forum ein neuer Stern aufgehen.
Für diesen Flugdrachen brauchte Museumschef Alain Bieber eine Sondergenehmigung der Flugaufsichtsbehörden. Symposien und ein umfangreicher Reader ergänzen die politisch orientierte Ausstellung. Die Publikation sieht aus wie ein Gebetbuch oder eine Mao-Bibel. Man muss dran glauben. Insgesamt wird die Ausstellung nur Opfer dessen, wogegen sie sich so couragiert richtet. Nämlich Verschwörung als eine Technik der vereinfachenden Verallgemeinerung zu zeigen. Sie zweifelt nicht an sich selber.
Es gibt solche Studien, dass viele jüngere Leute gar nicht mehr unterscheiden können zwischen richtiger Nachricht und Fake News. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Beitrag auch einer Institution für kulturelle Bildung zu sorgen, weil da werden so Grundpfeiler unserer Demokratie untergraben.
Die aufklärerische Absicht der Ausstellung geht in Ordnung. Der ästhetische Ertrag ist unbefriedigend. Ein Verfolgungsscheinwerfer von Olafur Eliasson, der Okkultes und Gefährliches symbolisiert, und drei handelsübliche Bananen, die Andreas Slominski auf den Boden des Museums gelegt hat und die angeblich mit dem Urin des Kurators präpariert wurden, die sind dann doch etwas spärlich, um die gesellschaftliche Paranoia von Vergiftung und Verschwörung angemessen zu zeigen.
Michael Köhler über die Ausstellung Im Zweifel für den Zweifel, die im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen ist. Film, Medien, Kultur, das ist die Reihenfolge, die im Untertitel des vierteljährlich erscheinenden Magazins Cargo angegeben ist. Eckhard Knörer ist Mitherausgeber. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Warum eigentlich heißt Cargo Cargo, habe ich mich gefragt.
Ja, also der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass wir alles mögliche andere auch erst erwogen hatten, nur um dann festzustellen, dass es all diese Titel schon gab, also alles, was irgendwie mit Film zu tun hat. Cargo war dann eine Idee von Simon Rothöhler und ist ein Begriff, der auf jeden Fall eines transportiert, nämlich dass es um Transport geht und um Wege und darum, dass man sehr wohl interessiert ist an Dingen, die an anderen Orten und in anderen Kulturen stattfinden. Und das ist ein sehr zentraler Anspruch der Zeitschrift von Anfang an. Wir haben ja auch auf den Vorderseiten immer so eine große Weltkarte, auf der wir jeweils vermerken, welche Orte in dem Heft vorkommen. Also es ist ein bisschen willkürlich, es ist ganz sicher kein Filmspezialbegriff, aber die Idee des Transports ist das, was daran für uns wichtig ist.
Ich glaube, alle Freunde des gehobenen Verrisses werden große, große Freude haben an einem Artikel, den Sie für das aktuelle Heft geschrieben haben. Zum Verrutschen heißt der. Und es geht da um ein neues, ja, man kann sagen, Trash-Filmportal und Filme, die so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind. Aber lassen Sie uns zunächst über dieses Online-Portal reden. Nicolas Winding-Räfen steckt dahinter. Wer ist das und was will dieser Mann mit dem Portal?
Also zunächst mal ist Reven natürlich ein Regisseur, der ist ein dänischer Regisseur, der es nach Hollywood geschafft hat und dort großen Erfolg hatte mit Filmen wie Drive, vor allem mit Ryan Gosling, auch The Neon Demon zuletzt. Zuvor aber auch sehr durchaus radikale Filme gedreht hat, weil Valhalla Rising ist der mir am besten gefällt, den man anmerkt, dass da nicht das klassische kanonische Kino, zumindest nicht ausschließlich im Hintergrund steht. Er ist zugleich eine furchtbare Nervensäge, weil er sich irgendwie für Gottes Geschenk an die
Menschheit.
Regiegeschenk an die Menschheit hält. was man in seinen Filmen auch anmerkt, die sind immer auf eine Weise selbstbewusst, die nicht nur erfreulich ist.
Er selbst nennt ja dieses Portal auch an unadulterated cultural expressway of the arts, also eine unverfälschte, sagen wir, Kulturschnellstraße zu den Künsten. Sie, Herr Knörer, lassen durchblicken, dass Ihnen dieses Vollmundige doch etwas auf den Geist geht. Aber die Inhalte haben Sie überzeugt, oder?
Ja, überzeugt, das ist natürlich ein weites Feld. Also das sind, man muss dazu sagen, dieses Portal, das Prinzip ist, dass jeden Monat ein weiterer Film dort freigegeben wird. Das sind alles obskure bis extrem obskure Filme, die zum Teil wirklich in keiner Filmgeschichte verzeichnet sein dürften, die er selbst aber gekauft, also er hat die Rechte daran, er hat da oft auch die Kopien selbst aufgetrieben offenbar, die er selbst herangeschafft hat und er lässt das aber kuratieren von wechselnden Kuratoren. Und was ich jetzt gesehen habe und nur sehen konnte, waren die ersten 3 Monate, weil dieses Portal ganz neu ist.
Und das waren Filme, die waren so wunderbar schlecht, dass sie schon wieder gut waren. Wie funktioniert das? Was hat sie daran so begeistert?
Ja, ich bin nicht sicher bei dieser Formulierung, so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Denn es ist ja durchaus wirklich was gut daran. Nicht nur, indem ich sie so furchtbar schlecht finde und mich darüber dadurch etwa über sie lustig mache oder über sie erhebe. Natürlich ist da ein Moment dessen immer dabei, weil man diese Filme anders nimmt, als sie gemeint waren. Das ist keine Frage. Die waren billig gedrehte so Exploitationer, die in irgendwelchen grindigen Kinos, Bahnhofskinos gelaufen sind und einen schnellen Dollar machen sollten. Naja, das stimmt für den ersten schon wieder nur so bedingt, weil das ist so ein Spezialfall von jemandem, der nur diesen einen Film gedreht hat, Bird Williams, den so die Super-Hollywood-Kenner sogar kennen können, weil der in durchaus bekannteren Filmen Nebenrollen gespielt hat, zum Beispiel The Usual Suspects. Ich hatte keine Ahnung, dass der je auf die Idee gekommen ist, selber einen Film zu drehen. Und er hat keine Ahnung davon, wie man das macht. Das heißt, das ist sozusagen sehr, sehr, sehr selbst gemacht und er kann halt nichts, er macht aber alles.
Was ich interessant finde, das ist, glaube ich, der Punkt, bei dem sie am Ende herauskommen, das wirklich großartig an diesen Filmen ist, sie versuchen etwas, sie scheitern, aber sie hinterlassen uns in gewisser Weise verstört, ratlos, da sind Enden, die nicht zusammenfinden und angesichts dieser Offenheit, dieses Ungeklärten, kommen wir auf einmal zu Ergebnissen, die möglicherweise bewusst gemachte gute Kunst so in der Form gar nicht evozieren kann. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, also zum einen ist ja schon, also in diesem einen Fall schon das Wollen, das große Wollen, etwas, was sehr anrührt und eigentlich allein schon was Erhabenes hat, auch wenn das Ergebnis ein umso grandioseres Scheitern ist. Aber in der Tat, also ich schreibe ja auch an einer Stelle, dass man manches in einem der Filme durchaus auch in einem Jack Smiths Film sehen könnte, also einer sehr intentional so gestalteten avantgardistischen Kunst. Und tatsächlich grenzt das an die intentionale avantgardistische Kunst darin, dass es bestimmte Vorannahmen und Konventionen schlicht verweigert. Nicht so sehr aus Absicht, aber das ist ja auch so ein bisschen gar nicht der Punkt dabei. Und wenn man das sieht, ist man auf immer wieder sehr nicht nur positive Weise verstört, aber immer wieder auch auf wirklich produktive Weise verstört.
Bei NWR heißt diese Seite, es ist eine Entdeckung, die Sie machen können, in dem neuen Magazin Cargo, dem Magazin für Film, Medien und Kultur. Eckhard Knörr ist Mitherausgeber und wir danken ganz herzlich für den Besuch. Und der Kompressor sagt damit an dieser Stelle auch schon wieder Adieu für diese Woche. Machen Sie es gut, ich bin Gesa Ufer, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.